Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Ich rede diesmal über Corona und Kunst. Ja, ob das überhaupt zusammenpasst, ist die Frage, die wir uns hier stellen. Corona und Kunst, wie soll das sein? Ich rede darüber mit Eugen Zentner, aber zuerst will ich ihn natürlich begrüßen und ich begrüße ihn. Hallo Eugen Zentner, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo Bernhard, schön hier zu sein.
Du hast zwei Bücher mitgebracht und die geben uns die Vorlage, über Corona und Kunst zu reden. Ist ganz klar, die Bücher handeln von Corona. Die Frage, die wir uns stellen, wie weit ist das Kunst und wie weit ist überhaupt Kunst hier möglich und angebracht? Wie weit ist es tatsächlich erforderlich, dass Kunst hierbei eine Rolle spielt? Ich stelle mir folgende Frage. Ich stelle mir die Frage, ob die Kunst nicht einen Orchestergraben braucht und das Denkmal nicht einen Sockel braucht. Also brauchen wir in anderen Worten die Distanz oder geht es auch ohne Distanz? Weißt du, was ich meine? Was hinter dieser Frage lauert?
Nicht genau, Bernhard.
Dann hören wir mal rein. Machen wir eine Reise durch Zeit und Raum. Es ist der 4. März 2021. Wir sind gerade in Paris angekommen, am Bahnhof, am Gare du Nord. Man hört es schon an den Geräuschen im Hintergrund. Und da ist auch jemand, der spielt Akkordeon. Vielleicht so etwas wie ein Straßenmusiker in der Bahnhofsvorhalle. Nein, da ist noch mehr. Da fängt gleich einer an zu singen und dann noch einer und dann noch einer. Dann kommen noch mehr Instrumente dazu. Dann fangen welche an zu tanzen. Ein Flashmob, der so tut, als käme er aus dem Nichts, obwohl es vorbereitet und abgesprochen ist. Es wirkt so, als würde da plötzlich etwas aufbrechen, uns überwältigen. Wir wollen endlich wieder tanzen, wollen uns berühren, wollen die Maßnahmen und Abstandsgebote, die wir hiermit ignorieren, hinter uns lassen. Ein impulsives Nein zu dem Corona-Regime, ein Ausdruck von einem Freiheitswillen und von purer Lebensfreude und purer Lebenslust, die abgewürgt war und die man sich nicht länger abwürgen lassen wollte. Ja, aber geht's nicht auch ein bisschen kultivierter, ein bisschen anspruchsvoller, mit stärkerer Betonung der ästhetischen Aspekte? Geht's nicht etwas kunstvoller, gediegener, kontrollierter? So, dass man nicht nur sagen kann, nun ja, das ist jetzt eine spontane Äußerung, ganz nah am Geschehen, sondern so, dass man sagen kann, also das ist jetzt Kunst.
Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances.
Corona ist noch nicht so lange her und wir können vielleicht in der Unmittelbarkeit nicht wirklich Kunst anwenden. Kunst bedeutet ja, dass man etwas verarbeitet, dass man eine Distanz wirken lässt, vielleicht sogar eine Ambivalenz wirken lässt. Und jetzt haben wir es noch mit einer Situation zu tun, die sehr unmittelbar ist.
Ja, das ist ein interessanter Ansatz. So kann man es natürlich sehen, dass man bestimmte Ereignisse erst aus der Distanz verarbeiten kann, um sie auch wertneutral darzustellen.
Aber die Frage hast du dir gar nicht gestellt, ne?
Nein, habe ich nicht. Du hast ja noch nicht erwähnt, welche Bücher das sind. Den Kurzgeschichtenband Corona-Schicksale. Mhm. Die Kurzgeschichten sind ja entstanden zwischen 22 und 24, als die Corona-Krise noch ziemlich frisch war und auch die Eindrücke ziemlich frisch waren. Und die wollte ich auch verarbeiten, gerade aus dieser Unmittelbarkeit. Ich weiß nicht, ob sie mir so gelungen wären, wenn ich sie Jahre später geschrieben hätte.
Ja, also gut, ich muss zwei Dinge nachholen. Also erstmal müssen wir sagen, um welche Bücher es überhaupt geht. Es geht ja nicht um Musik und es geht nicht um Bildhauerei. Insofern war meine Einführung, dass vielleicht ein Orchestergraben nötig ist, etwas irreführend und dass es einen Sockel geben muss für ein Denkmal. Wir reden über Literatur, wir reden über Bücher und es gibt zwei Bücher von dir. Das eine, das hast du gerade erwähnt, das heißt Corona-Schicksale. Das sind Kurzgeschichten, so steht es auch auf dem Cover. Und das andere heißt Die Welt steht Kopf und das sind Gedichte. Ich will noch mal ein bisschen erklären, warum ich zu dieser komischen Einführung gekommen bin. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Wiedervereinigung in Deutschland. Ja, da war es damals Marcel Reich-Ranicki, der gewartet hatte auf den großen deutschen Wiedervereinigungsroman. Ja, aber der kommt nicht so schnell. Der kam nicht sofort, wenn er überhaupt schon da ist. Ja.
Wenn ich mich recht erinnere, gab es eine Sendung, in der den Martin Walser kritisierte und zerriss. Das hat er ja gerne getan. Und Walser hat, glaube ich, nach einem Jahr schon einen Roman vorgelegt.
Ja.
Darin verarbeitet er die Wendezeit, den Fall der Mauer. Und zu dem Zeitpunkt wurde es negativ bewertet, von Ranicki auch zerrissen. Aber nach Jahren fiel die Bewertung doch positiv aus. Man sagte dann schon, dass es ihm gelungen sei, diese Zeit angemessen zu verarbeiten. Manchmal kann es auch gelingen.
Manchmal kann es auch gelingen. Das eine ist der wissenschaftliche Ansatz Sine ira et studio. Mir kommt es manchmal so vor, als würden diese Wissenschaftler die Parole beherzigen, die da lautet, schmiede das Eisen, sobald es kalt geworden ist. Ja, also die lassen erstmal Zeit vergehen und dann kommt dann die Aufarbeitung. Und es gibt aber auch den Anspruch, eine zeitgenössische Kunst zu sein, die am Puls der Zeit ist, die das direkt aufgreift. Und da kommt eben die Frage auf, wie sehr kann es wirklich was Impulsives, was Spontanes, was Lebendiges sein und wie sehr kann es gleichzeitig was Reflektiertes, was Distanziertes sein? Das ist eben die Frage. Und deine Bücher sind keine Corona-Aufarbeitungsbücher, wie wir sie vielleicht erwarten, wie wir sie kennen, die mit Statistik arbeiten, die wissenschaftliche Texte sind, die das rein rational versuchen zu begründen, die so Argumente liefern. Du lieferst Gefühle.
Ganz genau. Emotionen, der Kurzgeschichtenband heißt ja Corona-Schicksale. Diese geht es ja auch. Um die Schicksale von Menschen, die während der Corona-Zeit zu Leidtragenden geworden sind. Der Corona-Politik, der Maßnahmenpolitik, der Leute, die diese Politik mittrugen.
Ja.
Wie haben sie sich gefühlt zu der Zeit? In welche Situationen sind sie geraten? Darum geht es.
Und da wirst du wahrscheinlich diese Frage nicht zum ersten Mal hören. Wie weit sind diese Geschichten authentisch? Hast du dir die ausgedacht? Hast du die erlebt? Hast du deine eigenen Erlebnisse aufgeschrieben? Oder sind dir die Geschichten zugetragen worden? Oder hast du die einfach erfunden?
Das ist in der Tat eine Frage, die schon oft gestellt wurde und immer gestellt wird, wenn ich darüber spreche. Das sind keine Erfahrungsberichte, aber ein Autor fiktionale Literatur schreibt im Prinzip immer über sich selbst, über die eigenen Erfahrungen. Und die eigenen Erfahrungen können mittelbar und unmittelbar sein. Diese Geschichten sind entstanden auf der Basis von dem, was ich gesehen habe, dem, was in den sozialen Medien geteilt wurde, beispielsweise Videos von Demonstrationen, von Schicksalen, von Leuten, die aus den Zügen geworfen wurden, von Leuten, die in Dokumentationen erzählten, wie sie diskriminiert wurden, in Kulturstätten beispielsweise. All das, was ich gehört habe von anderen, was ich auch selber mitbekam, all das habe ich natürlich zugespitzt, dramaturgisch so aufgebaut, dass sich authentische Geschichten ergaben.
Ja, und du hast sie ausgemalt. Du hast sie in manchmal geradezu quälenden Details in Dialoge verpackt, was sich da abspielt. Ich will mal eine Beispielgeschichte rausgreifen. Das ist die Geschichte, wo Leute eine Party machen und 5 Minuten später schon von der Polizei aufgemischt werden. Du weißt, welche Geschichte ich meine, ne?
Selbstverständlich. Die heißt auch Unter Freunden.
Ja, Unter Freunden. Wie diese Sendung hier heißt.
So wie diese Freunde. Ja. Wie die Sendung, richtig. Allerdings, Party ist natürlich auch ein bisschen hochgegriffen. Es war einfach ein Treffen. Aber zu dritt, damals nicht erlaubt und insofern schon ein Wagnis. Das passierte ja in der Anfangszeit der Corona-Krise zuhauf, dass manche Leute sich eben trotzdem trafen, weil sie einfach es nicht mehr aushielten, alleine zu Hause. Und es aber sehr viele Nachbarn gab und man hörte diese Geschichten, ob jetzt über die sozialen Medien oder von Freunden, denen es passiert ist, dass dann eben die Nachbarn die Polizei riefen und die Leute denunzierten. Und das passiert auch in dieser Geschichte.
Ich will erstmal erzählen, was passiert, und dann will ich dir sagen, wie du es erzählst und was ich davon halte. Also, die Freunde kommen rein und sagen, was ist. Die sagen, oh, ich freue mich so, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Also, die Dialoge sind nicht verschlüsselt. Das sind deiktische Texte, wie höfische Konversation ist, wo man nicht sagt, guten Tag, sondern ich begrüße Sie. Ja? Wo man also das sagt, was man eigentlich tut. Also diese Dialoge drücken nicht die Freude aus, sondern die sagen, ich freue mich. Aber das ist okay. Es ist so eine Art zu schreiben und die gehört auch zu diesem Stil, weil du das ganz direkt erzählst. Weil du ganz direkt erzählst und es ist nicht so, dass du was verschlüsselt erzählst und dass man aus den Dialogen dann schließen kann, ach, die freuen sich wohl gerade oder sowas, sondern du sagst es ganz direkt. Der ganze Tonfall ist sehr direkt und auch als dann die Polizei kommt, es klingelt dann und die denken, oh na, jetzt geht's los, dann verstecken sich natürlich zwei, dann kommt die Polizei. Und auch die Dialoge mit der Polizei sind ganz direkt. Die sagen direkt, was los ist. Es gab eine Demonstration.
Ja, das stimmt. Die sagen, dass die Nachbarn sie angerufen hatten. Sie versuchen natürlich herauszufinden, ob es da mehr Leute gibt in der Wohnung als erlaubt. Zunächst einmal verstecken sich ja die anderen zwei.
Ja, die verstecken sich. Werden die wohl unter das Bett krabbeln oder in den Kleiderschrank flüchten oder gehen die einfach nur ins Schlafzimmer und denken, da wird nicht aufgemacht. Jetzt steht der Mann, der die Freunde empfangen hat, vor einem wirklichen Dilemma. Er überlegt, was kann ich tun? Darf ich die überhaupt reinlassen?
Darf er und soll er. Eigentlich geht es auch darum, dass auch die versteckten Gäste und auch der Hausherr nicht davon ausgehen, dass die Polizei trotzdem in die Wohnung eindringt und anfängt zu suchen, dass die Polizei nicht so weit geht. Im Nachhinein, nach der Corona-Krise, wissen wir, dass das tausendmal passiert ist. Aber zu dem Zeitpunkt hat man es ihnen einfach nicht zugetraut.
Jeder soll so leben, wie er leben mag. Jede Macht für jeden über sich. Wer uns das verbietet, fühlt sich heute stark. Und ja, auch der wird bald verschwinden, sicherlich. Jeder kann auch wissen, es ist nur die Angst, die geschürt wird von der Politik. Alles nur, damit du nicht zu viel verlangst, aber so kriegst du dein Leben nicht zurück. Keine Polizei darf in die Wohnung rein, wenn dem Staat deine Meinung nicht gefällt. Was du sagst und denkst, gehört nur dir allein. Und alles andere ist ein Fehler dieser Welt.
Und woher wusstest du das? Woher wusstest du, wie so ein Gespräch ablaufen kann?
Ich habe es mir vorgestellt.
Hast du es dir vorgestellt?
Ich habe es mir vorgestellt, ja.
Ja.
Und er ahnt.
Polizisten sagen, sie haben doch nichts dagegen, wenn wir reinkommen. Ja, ich habe doch was dagegen.
Ja, so habe ich es mir gedacht. In einer Geschichte sollte das so erzählt werden.
Ja.
Das muss ja auch irgendwie dramaturgisch aufgebaut werden.
Also in dem Fall hast du dich reinversetzt in die Situation. Und es ist nicht so, dass du irgendwie eine Berichterstattung hattest von einem Freund, der es genau erzählt hat.
Nein.
So natürlich verarbeitet hast es, war die damalige Lage, wie sie war. Und die war völlig unübersichtlich. Die Polizisten wussten ja selber gar nicht, was sie tun sollten.
Richtig, die Polizisten verwiesen zwar auf Verordnungen, wussten aber selber nicht, was drin stand und die Betroffenen ja auch nicht.
Es geht dann noch weiter, die Polizisten kommen dann rein, es kommt dann richtig zu einem Handgemenge, es wird ordentlich was geboten, das, was man auch verfilmen könnte, kommt zu Handgreiflichkeiten und die versteckten Freunde kriegen das mit und geben sich freiwillig zu erkennen, um deeskalieren zu wirken, aber letztlich werden auch alle abgeführt. Und da kommt auch noch ein weiterer Hilferuf von Seiten der Polizei. Die sagen dann, wir brauchen noch Verstärkung. Da wird dann auch eine genaue Adresse angegeben. Es ist eine kleine Genauigkeit, die der Dichter hier reinbringt. Und der Held beobachtet noch, wie der Nachbar ihm die Reifen aufsticht von seinem Auto. Einen Toyota.
Ein Toyota, ja, richtig. Dieses Detail, dass die Reifen durchstochen werden, davon hat man ja auch gehört während der Corona-Zeit, in der Anfangszeit. Davon hat man in den sozialen Medien gehört, aber auch in den Nachrichten. Das habe ich einfach eingebaut, weil es auch ein Merkmal jener Zeit, eine Eigentümlichkeit jener Zeit gewesen ist.
Also du hast echte Merkmale aus der Zeit eingebaut
und
hast daraus eine Geschichte montiert. Bei der Handgreiflichkeit, die da passiert, kommt es auch dazu, dass der Polizist dem Helden so den Hals so ein bisschen abwirkt und er sagt, ich kriege keine Luft mehr. Und da habe ich im Stillen gedacht, hätte er das nicht auf Englisch sagen können? I can't breathe. Ist ja vielleicht George Floyd gemeint oder so?
Ja, das war eine kleine Anspielung.
Das war wirklich so gemeint?
Ja, das war einfach eine Anspielung, ja, auf popkulturelles Wissen, kann man so sagen.
Das war mir schon klar. Und dass das jetzt nicht die wirkliche Abbildung tatsächlicher Geschehnisse war, sondern das war die Abbildung der Geschehnisse auf dem Hintergrund von dem, was wir wissen.
Richtig.
So kann man es vielleicht sagen.
Ja.
Und auch von dem, wie wir das bewerten würden. Denn im Fall von George Floyd waren wir ja uns völlig einig, wie man das zu bewerten hatte. Diese Stelle hat mir gefallen, muss ich sagen, weil ich diese Art von indirekter Darstellung bevorzuge gegenüber der direkten Darstellung. Aber das ist dein Stil. Du hast diesen Stil, dass du die Sachen direkt sagst und nicht durch Anspielungen oder durch hintergründige Bezüge deutlich machen willst und auch nicht durch Untertreibung, sondern eher durch Übertreibung. Also die Geschichten, muss man gleich zu sagen, sind eher tragische Geschichten, keine mit einem Happy End, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Nein, es gibt gar kein Happy End.
Es gibt gar ganz viele offene Enden. Man hätte sich hier in dem Fall auch ein anderes offenes Ende vorstellen können. Es hätte auch ambivalenter sein können. Aber die Geschichten von dir sind nicht ambivalent, sondern die sind zugespitzt, ohne dass sie deswegen unglaubwürdig wirken. Ansonsten sind deine Geschichten hochgefahren, aber nicht übertrieben, so finde ich die.
Ja, das ist eine schöne Bewertung. Das stimmt auch. Ich fand auch, dass ein Happy End gar nicht passt zu dieser Zeit, schon gar nicht zu diesen Geschichten. Es sind ja Situationen, in die viele Menschen geraten sind. Also klassische Situationen. Kurzgeschichten ist auch, glaube ich, die beste Form, die Corona-Krise zu verarbeiten, weil die Corona-Krise aus vielen Einzelsituationen bestand. Würde man einen Roman schreiben über diese Zeit, dann müsste man sich auf ein oder zwei Aspekte begrenzen und darauf sich konzentrieren, sonst wäre es überladen. Kurzgeschichten ermöglichen das, weil es in Kurzgeschichten um Situationen geht. Und meistens auch, jedenfalls in der modernen Kurzgeschichte, eben das, was du gesagt hast, diese Offenheit. Die haben keine Auflösung, sondern sind am Anfang und am Ende abgeschnitten sozusagen. Es gibt keine Exposition, keine Einführung. Man wird hineingeworfen in die Situation und sie endet auch nicht mit einer Auflösung, sondern offen.
Ja.
Also an dem Punkt, wo es normalerweise einen Wendepunkt gibt. Der Höhepunkt ist gleichzeitig das Ende.
Ja, also wenn zum Beispiel ein Junge es zu Hause nicht mehr aushält, weil er zu Hause sein muss mit Homeschooling.
Richtig,
wie das
richtig.
Da heißt, ja. Und sowohl der Vater als auch die Mutter sind beide unerträglich. Jeder auf seine Art und Weise. Die Mutter, die wahnsinnige Angst hat, er könnte sich anstecken, er dürfte keinesfalls rausgehen, würde irgendwie allen den Tod bringen. Und der Vater, weil er auf seine Art und Weise es nicht aushalten kann und ständig besoffen ist und rumbrüllt. Und der Junge einfach nur noch wegläuft, was natürlich keine Lösung ist. Wir wissen nicht, was aus ihm wird. Er läuft einfach nur weg. Und so hört die Geschichte auf.
Richtig. In einem Roman wäre das der Wendepunkt.
Ja.
Und dann müsste erzählt werden, was passiert.
Das wäre der Anfang von einer Geschichte.
Oder so, genau. Das wäre der Anfang. Im Film würde man sagen, der erste Wendepunkt, wo das Ziel der Hauptfigur definiert wird sozusagen. Und hier endet die Geschichte, ganz genau.
Und du siehst dich tatsächlich auch in einer Tradition der Kurzgeschichte. Es ist nicht ganz ohne. Du hast gewisse Vorbilder und schon Erfahrungen mit Kurzgeschichten?
Die Erfahrung habe ich schon. Vorbilder will ich jetzt nicht sagen, aber diese moderne Art der Kurzgeschichte, die habe ich schon beherzigt. Also die moderne Kurzgeschichte zeichnet sich dadurch aus, dass es dort zunächst einmal um psychologische Prozesse geht. Und die Situation selbst ist eigentlich der Protagonist, die ist so aufgeladen, dass sie etwas mit den Figuren macht.
Die Situation ist eigentlich das, worum es geht.
Genau, die ist so aufgeladen, die ist so spannungsreich, dass da etwas geschieht mit den Figuren. Also bei Hemingway zum Beispiel gehen die Figuren aus der Situation als Männer heraus. Das sind die sogenannten Initiationsgeschichten und Hemingway hatte ja ein Männlichkeitsideal, das er hochhielt.
Ein sehr ausgeprägtes Männlichkeitsideal. Man spricht auch von einem breitbeinigen Männlichkeitsideal. Und ein Kritiker hatte mal geschrieben, Hemingway würde so schreiben, als hätte er ein Brusthaartoupee, worauf dann typisch Hemingway er die Redaktion stürmte, sein Hemd aufriss, um vorzuzeigen, dass er keinen Brusthaar-Toupet hatte, sondern echte Haare auf der Brust hatte und den Kritiker verprügelt hatte, wie es sich gehört für Hemingway. Also das stimmt. Also er hat immer diese Initiationsrituale.
Genau.
Jemand beweist sich in einer Männlichkeit, indem er dem Tod ins Auge geblickt hat.
Ja, oder erst zum Mann wird durch diese Situation. Er durchlebt eine Situation und wird dadurch zum Mann. Bei Joyce zum Beispiel, die sogenannten Epiphanie-Kurzgeschichten, da geht die Figur, beziehungsweise die Figur bekommt am Ende nach dieser Situation eine Einsicht, eine Erkenntnis. Ja. Und so ist es in meinen Kurzgeschichten auch, natürlich mit einem anderen Fokus. Die Figuren sind am Ende an einem Punkt, von dem aus sie auf den Boden ihrer Existenz schauen. Das ist der Punkt größter Verzweiflung, Frustration. Ihnen wird die Krisenhaftigkeit bewusst in dieser Situation, weil diese Situation so aufgeladen war und mit ihnen einiges gemacht hat.
Wenn wir noch weiter in die Geschichte der Kurzgeschichte zurückgehen, meinetwegen auf Maupassant oder auf Tschechow, dann kommen wir an den Punkt, wo die Kurzgeschichte sich entwickelt hat, dass sie immer kürzer wurde. Und Kritiker gesagt haben, so, wenn das so weitergeht und diese Kurzgeschichten darin bestehen, dass der Anfang und der Schluss weggelassen wird, dann bleibt ja nachher gar nichts mehr übrig. Aber tatsächlich kann man das als gewisses Stilmittel nachvollziehen, dass der Anfang und der Schluss weggelassen wurde bei diesen Geschichten. Der Anfang wäre dann so eine Einführung in diese Figuren der Geschichte, woraus es ja gar nicht ankommt, weil es auf die Situation ankommt. So wie diese Gespräche, also andere führen Gespräche und sagen so, ich rede heute mit Eugen Zentner, willst du dich erstmal vorstellen, bevor wir ins Gespräch kommen? Ne? Sondern wir haben es jetzt auch so gemacht wie so eine Kurzgeschichte. Wir sind gleich reingesprungen in die Sache und nicht erstmal erzählt, wo kommst du eigentlich her? Was auch interessant ist.
Ja.
Also es wird der Anfang weggelassen und es wird auch der Schluss weggelassen. Ein ganz traditioneller Schluss war früher so, und die Moral von der Geschichte, was lernen wir daraus? Das wurde weggelassen. Es wurde weggelassen, woher die Figuren kommen, und es wurde weggelassen, wohin sie nachher gehen. Und so ist die moderne Kurzgeschichte geboren. Und in dieser Tradition siehst du dich tatsächlich.
Ja, ja, auf jeden Fall. Bei Chekhov muss man natürlich sagen, warum er den Anfang und das Ende abgeschritten hat. Seine Kurzgeschichten erschienen ja in Zeitungen und die Zeitung gab ihm nur einen begrenzten Platz. Darüber ärgert er sich immer. Also kam er auf die Idee, den Anfang abzuschneiden und das Ende. Er schrieb also erstmal eine Geschichte, die passte natürlich nicht in den Rahmen. Dann hat er den Anfang abgeschnitten und das Ende und dann hat die Zeitung das genommen, genau. Aha. Und so hat er sozusagen diese Form entwickelt.
Aus der Not geboren.
Aus der Not geboren, richtig.
Ja, wobei das ein wichtiger Aspekt ist, dass man denkt, Fantasie sollte unbegrenzt sein. Auch diese Parole, Fantasie kennt keine Grenzen, ist völlig falsch. Also wenn man die Fantasie nicht begrenzt, dann entsteht was Willkürliches. Also gerade durch die Grenzsetzung entsteht etwas. Bei Hemingway war es ja so, der hatte einen Vertrag, wo er $1 pro Wort kriegte. Man könnte sagen, das würde ihn dazu verführen, möglichst viel zu schreiben und ausführlich zu schreiben. Aber er hat, weil er zum Teil auch mit Telegrammen arbeitete, auf jedes Wort geachtet und auch jedes Wort, das er kürzen konnte, gekürzt.
Ja. Richtig.
So sind durch technische Umstände künstlerische Innovationen zustande gekommen.
Genau.
Und gerade durch Begrenzungen. Und die Begrenzungen sind ganz wichtig. Denn wenn man diese Begrenzung nicht hat, dann entwickelt sich daraus nicht so viel. Dann wird es uferlos.
Das ist interessant. Jetzt bringst du mich auf etwas. Denn man kann jetzt mit dieser Erkenntnis sozusagen den heutigen Buchmarkt ein bisschen analysieren oder schauen, was daraus entsteht. Denn die Bücher sind ziemlich teuer geworden, wie du bestimmt gemerkt hast.
Mhm.
Das liegt auch ein bisschen an den Kosten für das Papier. Also ein Roman von 350 Seiten würde heute über 30 Euro kosten. Und 350 Seiten ist nicht viel für einen Roman. Früher ganz normal, gang und gäbe. Aber heutzutage kann sich das kaum ein Verlag leisten. Erst recht nicht die kleinen alternativen Verlage. Insofern wollen die auch meistens, dass der Roman zwischen 200, sagen wir mal, und 250 Seiten hat am Ende, damit es noch finanzierbar ist.
Ja, ich kenne einen Lyriker, der sagt, er liest nichts, was über 120 Seiten lang ist.
Genau. Aber gut, für Lyrik ist es ja, okay. Ist ja durchaus angebracht. Aber selbst Romane oder Sachbücher, die sollten bei 200 Seiten aufhören, damit am Ende ein Preis wie 25 Euro herauskommt. Sonst wird es einfach nicht mehr bezahlbar. Und das bringt natürlich die Verlage und erst recht die Autoren dazu, ökonomischer zu schreiben. Muss man beobachten oder schauen, welche Art von Roman sich herausbildet aufgrund dieser Bedingungen.
Ja, also diese Romane in der Art, wie Peter Handke sie geschrieben hat, die auch noch in einem Schrifttypus sind wie ein Kinderbuch.
Ja.
Wenn man die jetzt als Rowohlt-Taschenbuch in der ersten Generation, also diese Ro-Ro-Ro-Romane mit diesen Bleiwüsten rausgebracht hätte, dann wären die vielleicht 20 Seiten dick oder so.
Ja, richtig, so. Ja. Also der Ranitzky sagte ja mal, wobei er immer erwähnte, dass es nicht seine Definition sei, ein Roman ist ein Werk ab 200 Seiten.
Mhm.
Bis 200 Seiten ist es noch eine Erzählung oder eine Novelle. Und der Roman ist ja letztendlich aus der Novelle entstanden. Und da müssen wir auch schauen, was jetzt daraus wird.
Ja, und es ist auch eine Beschränkung, die auf Seiten des Publikums liegt, auf Seiten der Aufmerksamkeitsspanne, die inzwischen gegeben ist. Es ist ja nicht nur so, dass die Preise wie ein gewisses Format erfordern, sondern auch die Kapazitäten der Leser.
Richtig. Ja, heute ist es nicht mehr Mode, lange Werke zu lesen. Dafür ist auch die Konzentration nicht mehr da.
Auch die Geduld nicht.
Auch die Geduld nicht, ja. Weil es einfach so viel Informationen gibt. Es gibt so viele Podcasts, es gibt so viele Videos,
ja.
Es gibt so viele Medien, auch im alternativen Bereich, im Bereich der Gegenöffentlichkeit, werden ja ständig Artikel produziert, Meinungsbeiträge. Und gerade die junge Generation hat nicht mehr die Muße, längere Texte zu lesen, erst recht nicht auf Papier.
Ja, ja, das führt zu dieser Kurzatmigkeit, die sogar auf die Formate umschlägt, dass es jetzt diese Shorts gibt bei YouTube. Andererseits gibt es dann wieder wie Ausnahmeerscheinungsgegenbewegungen. Im Internet die Joe Rogan Podcasts, die unbegrenzt lang sind, bis 3 Stunden. Oder es gibt solche Langstreckenläufer-Romane wie von John Irwin, der lieber 800 Seiten schreibt als 200 Seiten schreibt. Auch selbst Harry Potter zählt noch zu diesem Phänomen, dass man gesagt hat, nee, wieso, man, die Leute wollen nicht mehr schmökern. Doch, die wollen gerade schmökern, und zwar möglichst 4, 5 Bände oder so. Also es gibt auch dieses Langstreckenformat, das gibt es auch.
Ja, aber ich glaube auch schon eher im Bereich der Fantasy-Romane.
Ja, genau da, wo sie eigene Welten erschaffen müssen. Und das musst du gar nicht, weil du willst ja die Welt abbilden, die tatsächlich da war. Und du willst ja nicht in eine andere Welt flüchten lassen, sich einzurichten in einer Welt, wo die Regeln vom Herr der Ringe gelten, sondern du willst sehen, welche Regeln galten eigentlich bis vor kurzem hier und jetzt.
Ja, richtig. Wird es die realistische Literatur schaffen, weiterhin Geschichten, wie sie zum Beispiel Dostojewski geschrieben hat, zu produzieren? Ist es überhaupt noch möglich, solche Geschichten mit mehreren Strängen zu produzieren und dafür auch Leser zu finden? Da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Denn tatsächlich ist es doch so, dass die Literatur nicht mehr so populär ist, wie sie mal war.
Mhm.
Das wirst du doch zugeben, Bernhard, oder?
Ja, man hört es allenthalben. Und ja, mir kommt es auch manchmal so vor, wenn ich zum Beispiel im Zug jemanden sehe, der ein Buch liest, dass ich denke, Moment mal, welches Jahr haben wir gerade?
Ja, ich muss mich auch immer wundern.
Und dann ist es doch ein Roman von Stephen King.
Ja, aber beispielsweise die alternative Buchmesse, an der wir beide teilgenommen haben, ohne uns gesehen zu haben, Seitenwechsel, dort gab es ja auch überwiegend Sachbuchliteratur. Romane fand man eher selten. Woran liegt das?
Ja, richtig. Und ich habe die Illusion, oder mein erster Eindruck ist, dass zum Glück durch diese Buchmesse in Halle bewiesen worden ist, dass diese Alternativszene, diese nicht offizielle Bücherszene, dass die inzwischen so groß ist, dass nicht nur Sachbücher erschienen sind zu Corona-Fragen, sondern auch Erzählendes, dass sogar Kinderbücher dabei waren. Es sind auch Dichter aufgetreten. Dass also ein größeres Spektrum der Literatur vertreten ist, als nur das Journalistische oder das Fachbuch. Und bei dir merkt man, dass du auf der Seite von denen stehst, die Geschichten erzählen wollen, so wie früher Geschichten, die einen emotionalen Gehalt haben. Aber gerade an einer Geschichte merkt man noch ein Journalistenherz in dir durchschlagen. Und das ist die Geschichte von einem Reporter, der über die Demo schreibt in Berlin, an der angeblich 17.000 Teilnehmer waren.
Wahrheitsspiel.
Die sind auf diese 17.000 neu gekommen, weil es auf der Straße des 17. Juni war.
Ja, richtig. Das ist auch eine Anspielung. Wobei es sich nicht um einen Reporter handelt, sondern eigentlich um einen Journalisten, der am Schreibtisch den Artikel schreiben soll.
Und da kommen mir die Dialoge zu direkt vor. Und in dem Fall gehe ich sogar so weit, dass ich sage, das glaube ich nicht, dass es so direkt war. Ich glaube, dass es anders war. Um das zu erzählen, dieser Reporter soll negativ über diese Demo berichten.
Richtig.
Und das wird ihm ganz deutlich gesagt. Und ich glaube, das wird einem nicht so deutlich gesagt. Ich glaube, dass es in Wirklichkeit so ist, dass diese Anpassung viel subtiler ist.
Das ist auch so. Ich bin ja auch Journalist und habe auch zu dem Zeitpunkt bei der dpa gearbeitet, beispielsweise. Auch bei Weltfernsehen, dort war ich auch in der Redaktion. Das wird natürlich nicht so gesagt, nicht von oben. Man weiß, was zu schreiben ist.
Mhm.
Man erfährt es über die Stimmung.
Ja.
Man weiß es irgendwann. Man weiß, wie die Kollegen denken, wie die reden. Man weiß, was der Redakteur über einem streicht und was nicht. Irgendwann pendelt sich das ein, sodass man weiß, welche Begriffe man verwenden darf, welche Themen. Das weiß man irgendwann, ohne dass es jemand zu sagen braucht.
Was ich gut finde an der Geschichte, also ja, um jetzt mal wieder von dem Meckern wegzukommen, ist, dass dieser arme Mensch tatsächlich 2 Versionen schreibt. Und das ist das gute Journalistische daran. Du schreibst ein journalistisches Musterbeispiel von einer Berichterstattung über die Demo, die abwertend ist, und dann vergleiche dazu ein Beispiel, wie sie hätte sein müssen, wenn es noch nach journalistischen Standards ginge. Man kann also diese beiden Texte gut nebeneinander legen. Und der arme Held steht vor der Frage, welchen dieser beiden Texte soll er jetzt abliefern in letzter Minute. Jetzt wird es langsam spannend. Die Zeit drängt, der muss das jetzt sofort liefern. Ich fand, wie gesagt, dieses Drumherum, dass dieser arme Journalist so unter Druck gesetzt wurde, das fand ich zu dick. Aber diese Gegenüberstellung dieser beiden Texte, das finde ich, ist der Gewinn an dieser Kurzgeschichte. Und das macht diese Kurzgeschichte wiederum zu einer Geschichte eines Journalisten und nicht zu der Geschichte eines Kurzgeschichtenerzählers.
Ja, interessanter Ansatz. Richtig, eigentlich geht es hier um den inneren Konflikt. Nicht um den äußeren, nicht um den Konflikt zwischen dem Chefredakteur und dem einfachen Journalisten, sondern um den inneren Konflikt im Journalisten. Also einerseits will er natürlich nach journalistischen Standards schreiben, so wie er es gelernt hat. Andererseits weiß er, dass er damit keine guten Chancen hat, eine Festanstellung zu bekommen. Denn darum geht es ja. Er ist freischaffender Journalist. Und möchte auch gerne mal in sicheren Verhältnissen arbeiten. Er weiß aber, dass er das nicht erreicht, das nicht bekommt, wenn er so schreibt, wie er normalerweise schreiben sollte.
Wann mischen wir uns ein? Wann sagen wir, es reicht? Ist unser Mitgefühl nur Schein? Ist Gleichgültigkeit so leicht? Wann stehen Menschen auf? Und wann bleiben sie liegen? Wann nimmt das Leben seinen Lauf? Wann wird Gerechtigkeit siegen? Wann fühlen wir seinen Schmerz? Wann blutet unser Herz? Lassen wir uns erpressen? Haben wir schon wieder vergessen?
Und in diesem inneren Konflikt steckt er und muss ihn irgendwie lösen. Wie es endet, will ich nicht verraten, aber so wie es endet, spricht auch wieder für die Zeit.
Und in diesem Konflikt stehen mehrere oder vielleicht sogar fast alle dieser Helden, die eben nicht nur ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen, sondern immer auch das Leben ihrer Liebsten. Wenn wir uns erinnern an den Mann, der diese kleine Zusammenkunft unter Freunden gegeben hat, der hat ja auch das Schicksal, das sind ja Corona-Schicksale, das Schicksal seiner Freunde mit aufs Spiel gesetzt. Und ganz besonders tragisch finde ich die Geschichte von der Krankenschwester. Also das ist, glaube ich, die härteste Story, die Angst hat, dass sie selber verurteilt wird, weil sie überfordert ist mit dem ganzen Chaos, weil so viele ausfallen wegen Corona und sie da völlig überfordert ist und sie möglicherweise eine ärztliche Fehlbehandlung verantworten muss. Das ist die härteste Geschichte. Und da frage ich mich auch, ob du da nicht detaillierte Geschichten kennen musstest oder ob da wirklich jemanden hattest, eine Art Vertrauensperson, einen Insider, der dir gesagt hat, wie es da zuging auf den Krankenstationen. Denn das kann man ja nicht beschreiben, indem man sich das ausdenkt. Du weißt, warum ich diese Geschichte jetzt erwähnt habe. Da trifft das zu, dass hier die Heldin nicht nur ihr eigenes Schicksal, sondern auch das Schicksal ihrer Familie, ihrer Liebsten mit aufs Spiel setzt und dass sie in einer wirklich, wirklich, wirklich miesen Situation steckt.
Richtig, das sind dann auch die stärksten Geschichten natürlich. Wenn die Figuren zwischen den Stühlen sitzen und ihre Handlungen auch andere betreffen und manchmal haben Handlungen Konsequenzen, die beide schlecht sind. Und da muss man wählen. Beide ist nicht gut, aber man muss sich entscheiden. Und da liegt die Tragik.
Das typische Dilemma. Man hat nicht die Auswahl, kein Gift zu nehmen. Man muss nur sich überlegen, welches von den beiden Giften nehme ich jetzt.
Richtig. Und eigentlich gibt es zwei Geschichten im Krankenhaus. Die eine beschäftigt sich mit der berufsbezogenen Impfpflicht und die zweite mit der Überforderung am Arbeitsplatz. Und es war so, dass ich zu dem Zeitpunkt eine Freundin hatte, die wirklich als Pflegerin arbeitete. Deswegen hatte ich auch Informationen.
Was ich vermute, du hattest Insider-Informationen.
Richtig. Nichtsdestotrotz habe ich einiges mir vorgestellt. Diese Geschichten sind ja nicht wirklich so passiert, nicht genau so. Ich habe Versatzstücke genommen und sie genau so gebaut, dass daraus eben so eine Geschichte entstehen konnte.
Aber diese Geschichte hat auch gerade die Glaubwürdigkeit dadurch, dass man merkt, hier schreibt einer, der sich wenigstens die Mühe gemacht hat, sich in die Situation hineinzuversetzen und sich genau erkundigt hat, wie es dann so zugeht im Krankenhaus.
Ja, durch meine Freunde habe ich auch gehört und erzählt bekommen, wie es da lief zu der Corona-Zeit. Die waren wirklich unterbesetzt. Oftmals fielen auch genau diejenigen Pfleger aus, die geimpft waren. Die Leidtragenden waren oftmals die Patienten.
Ja, und in dieser Geschichte ist man fast versucht zu sagen, ja, in gewisser Weise gibt es ja doch ein Happy End, weil der vorgetäuschte AIDS-Test bringt die arme Krankenschwester, die arme Heldin dieser Geschichte zunächst mal aus der Schusslinie, aber sie verrät damit ihre eigenen Standards. Es ist insofern nur ein oberflächliches Happy End. Sie selber hat dann daran zu knabbern, dass sie ihre eigenen Maßstäbe verletzt hat.
Darf ich fragen, warum du AIDS-Test sagst?
Weil ich mich versprochen habe.
PCR-Test.
Ja, natürlich. Ja, stell dich. Ich mache da einen PCR-Test. Gut, dass du mir das sagst. Die Geschichte ist richtigerweise so, dass sie einen PCR-Test, einen positiven Test vorweisen muss, um einen Corona-Toten vorweisen zu können.
Richtig. Mhm. Das Interessante ist, dass es ein Schnelltest ist und er deswegen in gewünschter Weise ausfällt, weil sie Cola zu Hilfe nimmt.
Ja.
Auch das hatte ich aus den sozialen Medien.
Genau, ja.
Man hat ja immer wieder Videos gesehen, in denen Leute probiert haben, wie der Schnelltest ausfällt, wenn man beispielsweise Cola verwendet oder Bier. Und oftmals schlug er dann positiv an.
Ich habe jetzt deswegen diese Geschichte ausgesucht und dich deswegen gefragt, ob du dich da auskennst, weil wir dir jetzt doch so ein bisschen auf die Spur kommen. Du hast einerseits durch diese Geschichte, zeigt sich das mit dem Journalisten einen journalistischen Hintergrund und du hast zumindest deine Freunde und Bekannte im medizinischen Bereich. Jetzt habe ich schon mal zwei Fühler ausgestreckt. Der eine geht in die Medizin und der andere geht in den Journalismus. Wir haben vorher uns auch schon über Literatur unterhalten und da haben wir festgestellt, dass du jemand bist, der die Geschichte der Kurzgeschichte durchaus zur Kenntnis genommen hat. So, jetzt also zu dir. Du bist jemand, der als Journalist arbeitet, du hast eine literarische Vergangenheit und du hast Freunde in der Medizin. So haben wir dich jetzt schon so ein bisschen kennengelernt.
Ja, ich habe nicht nur Freunde in der Medizin, sondern in anderen Bereichen. Auch in der alternativen, sagen wir mal, Aktivistenszene, die sich herausgebildet hat in Reaktion auf die Corona-Politik. Mhm. Es hat sich ja so eine Art Dissidentenszene gebildet. Auch da kenne ich sehr viele Leute. Auch die können mich mit Informationen versorgen. Einiges erlebe ich ja auch selber, nicht nur in meiner Rolle als Journalist, sondern auch als Zeitbeobachter.
Genau, du hast gesagt, du hast eine Rolle als Journalist. Und jetzt werden wir doch mal so tun, als würde ich dem ganz alten Stil fragen und erstmal gucken, wo der Held eigentlich herkommt, was das für einer ist, bevor wir ihn in eine kritische Situation hineinbegleiten. Also, wo kommst du her? Was hast du studiert? Was hast du gemacht? Und wie konnte es passieren, dass du in dieses Corona-Debakel reingeraten bist?
Ja, ich komme ursprünglich aus der Sowjetunion.
Hört man dir gar nicht an.
Doch, in einem leichten Akzent habe ich noch. Aha. Ich werde oft gefragt, wegen meines rollenden Rs, ob ich aus Franken komme. Aha. Aber nein, dieses rollende R ist ein Überbleibsel aus dem Russischen. Heute heißt das Land Transnistrien, also eigentlich Moldawien. Mhm. Moldawien hat sich auch nochmal abgespalten, 91. Beziehungsweise Transnistrien hat sich abgespalten von Moldawien. Aber zu dieser Zeit war ich schon in Deutschland. Wir sind sogenannte Russlanddeutsche und sind während der Perestroika-Zeit 1988 nach Deutschland emigriert. Aufgewachsen bin ich dann in Darmstadt, studierte dann in Leipzig Germanistik und Philosophie.
Das hat mir schon geahnt, dass du Germanistik studiert hast.
Richtig. Mhm. Und dann bin ich nach Berlin gezogen, wo ich auch schon seit 17 Jahren lebe. Dann habe ich in Oldenburg promoviert in Literaturwissenschaft zum Thema Autofiktion und bin seit 2016 freiberuflicher Journalist. Mhm. Ich arbeitete anfangs bei der dpa als kleiner Redakteur, sehr lange als Texter, auch bei Weltfernsehen. Und ab der Corona-Krise fing ich an, für die alternativen Medien zu schreiben. Mhm. Habe auch meinen eigenen Blog aufgebaut mit dem Schwerpunkt Kulturjournalismus. Ich schreibe im Großen und Ganzen über kritische Künstler, über Künstler, die sich auch mit dem Zeitgeschehen beschäftigen, die die Verhältnisse aus einer anderen Sicht betrachten als der Mainstream. Und habe dazu auch ein Buch geschrieben, ein Sachbuch, Kunst und Kultur gegen den Strom nennt es sich. Mhm. Darin stelle ich die alternative Kulturszene vor, die sich herausgebildet hat in den letzten Jahren. Die ist ja mittlerweile auch ausdifferenziert. Es gibt kritische Künstler im Bereich des Kabarett, in der bildenden Kunst, in der Musik und natürlich auch in der Literatur.
Mhm. Und zu denen gehörst du eigentlich auch?
Mittlerweile gehöre ich auch zu denen, genau. Jedenfalls im Bereich der Literatur. Aber ich kann natürlich schlecht über mich selber schreiben. Deswegen schreibe ich immer noch über die Kollegen. Ja, und ich muss sagen, die alternative Kulturszene, wie sie jetzt aussieht, sie floriert. Da gibt es Bewegung, einige hören auf, es kommen neue hinzu. Sie sind immer noch sehr engagiert, teilweise auch mit einem Zug zum Aktivismus, was ich eigentlich nicht so schön finde, denn Kunst sollte nicht aktivistisch sein, wie ich finde. Und man kann auch sehr schnell hineingeraten. Das kann vielleicht auch mir passieren, obwohl ich das eigentlich nicht will. Aber das kann passieren, das ist vielleicht das, was du am Anfang angesprochen hast, dass man aus dieser Unmittelbarkeit, aus dieser mangelnden Distanz vielleicht zu aktivistisch ist in seinen eigenen Werken. Und wäre es vielleicht nicht, wenn man das Thema aus der Distanz behandeln würde.
Hast du denn auch schon Kurzgeschichten geschrieben, die nicht mit Corona zu tun hatten, vor der Corona-Zeit?
Ja, habe ich auch. Die sind allerdings nicht unter meinem Namen erschienen, sondern unter Pseudonym und haben auch keine große Beachtung gefunden. Ich hatte auch keinen Verlag.
Und du hast auch schon Gedichte geschrieben?
Auch Gedichte, genau. Die sind aber in der Schublade gelandet.
Und jetzt hast du die Schublade wieder aufgemacht, beziehungsweise du hast neue Gedichte geschrieben.
Ich habe neue Gedichte geschrieben, genau. Ich habe jetzt auch einen Verlag gefunden.
Kannst du ruhig sagen, welches ist.
Das ist der Massel Verlag aus München, ein kleiner Verlag, der mit Kinderbüchern angefangen hat, 2019, also noch vor der Corona-Krise. Während der Corona-Krise kamen dann auch Sachbücher dazu ins Sortiment und mittlerweile auch Literatur. Ja. Mhm. Allerdings haben es kleine Verlage schwer, es ist nun mal so. Da wäre auch Thema, wie viele Verlage abtreten müssen, wenn die Bücher über den Handel gekauft werden. Mhm. Daran verdienen die Verlage nämlich fast gar nichts. Also wenn jemand ein Buch kauft beim Einzelhändler und im schlimmsten Fall bei Amazon, dann ist es immer ein Kauf über den Großhandel, weil die Einzelhändler die Bücher von einem Großhändler bekommen und dann muss der Verlag 50% Rabatt gewähren.
Ja.
Und da bleibt nichts mehr übrig, weil der Verlag noch den Druck bezahlen muss, den Autor, das Marketing, das Coverbild.
Support your local sheriff, würde man hier sagen. Und das bedeutet für dich, dass du Lesungen machst.
Das mache ich auch, genau.
Mit deinen Gedichten zum Beispiel und vorher schon Lesungen mit deinen Kurzgeschichten.
Und mit dem Sachbuch, ja.
Also man kennt mehrere Sachen von dir, wenn man Lesungen von dir besucht hat.
Ja, kennt man, ja. Also Lesung, ich veranstalte sie nicht selbst. Ich suche Initiativen, die eine Lesung veranstalten. Das läuft schon seit November 2024. Es ist nicht ganz einfach, Initiativen zu finden. Auf Kleinkunstbühnen kann man sowieso nicht lesen, das weißt du selber.
Was? Ich weiß das?
Denke
du meinst, weil ich auf Kleinkunstbühnen lese?
Ja, auf Kleinkunstbühnen darf man solche kritischen Texte nicht lesen. Jedenfalls keine Geschichten, die die Corona-Krise kritisch behandeln. Dann wird es kaum möglich sein, eine Zusage zu bekommen. Insofern muss man Initiativen anschreiben, Vereine, die gewillt sind, so eine Lesung zu veranstalten. Aber man wird fündig, nichtsdestotrotz. Und ich habe mit meinem Sachbuch angefangen und jetzt lese ich aus dem Gedichtband.
Und hast du schon Erfahrungen gemacht, die sich verdichten? Also, dass du sagen kannst, es gibt manche Sachen, die kommen gut an, es gibt manche Sachen, die kommen eher nicht so gut an. Und gab es vielleicht sogar schon Zuspruch und Widerspruch?
Also eigentlich habe ich positive Erfahrungen gesammelt.
Ja.
Das wird aber auch keinen überraschen. Meistens lese ich vor einem Publikum, das ebenfalls kritisch ist, das zu den sogenannten Maßnahmenkritikern gehört.
Ja.
Insofern gibt es sehr viel Zuspruch.
Aber es könnte auch Kritik geben. Es könnte auch einer kommen und sagen, nee, das ist jetzt übertrieben oder das ist jetzt falsch oder da fehlt noch was oder das Wichtigste hast du verpasst. Könnte sein, oder?
Könnte sein, ja. Habe ich aber jetzt nicht gehört.
Noch nicht?
Noch nicht, nein.
Es gibt eher den Zuspruch von Leuten, die sagen, ich erkenne mich daran wieder und ich bin froh, dass einer mal so eine Geschichte erzählt, wie ich sie auch so ähnlich erlebt habe.
Richtig. Also man muss da unterscheiden. Wenn ich aus dem Sachbuch lese, dort geht es ja um die alternative Kunst- und Kulturszene. Und ich bin so ziemlich der Einzige, der darüber schrieb, journalistisch. Auch in den alternativen Medien gibt es kaum Journalisten, die das so systematisch gemacht haben. Insofern freut es das Publikum, dass sie überhaupt einen Überblick bekommen über die Kulturszene im alternativen Bereich.
Sag doch mal ruhig ein paar Namen, die da vorkommen in deinem Buch.
Zum Beispiel Ludger Kai, Uli Massoud, Carsten Treuke, Jens Fischer-Rodrian, Jan Song King.
Viele Dinge, die wir als sicher glauben, dass unsere Hygienekonzepte und Abstandsregeln funktionieren, nicht mehr.
Nö, nicht lach. Jetzt geht der ganze Quatsch hier schon ein Jahr. Ich hab die Schnauze voll, die können mich mal. Soll mal wieder sein, wie's früher war. Nö, 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 Nüdler. Ich mach jetzt einfach los, weil heute Sonne lacht. Die haben sich so ein Fleischmob ausgedacht, wo man mal wieder bissl Stimmung macht. Nö, 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 Nüdler. Ich wär verrückt. Nö, guck mal, hier sind ja übelst viele Leute da. Und alle keine Angst vor Corona. Ich dachte, ich wäre ganz allein. Ach Gott, nee, das ist so shit. Mal endlich wieder tanzen gehen.
Meine Gäste in der Reihe unter Freunden.
Ja, unter anderem. Es gibt aber auch bildende Künstler. Da ist zum Beispiel der Verein IAFF in Berlin zu nennen. Es gibt jedes Jahr eine größere Ausstellung, die über 3 Tage geht. Dort stellen kritische Künstler ihre Werke aus. Das ist das eine. Wenn ich aus dem Sachbuch lese, dann kommt der Zuspruch deswegen, weil die Leute ein bisschen mehr über die Kulturszene erfahren. Bei den Corona-Geschichten erkennen sie sich wieder. Das sind Geschichten, die sie so oder ähnlich selber erlebt haben. Und ich habe zum Beispiel auch schon die Rückmeldung gehabt, dass sie tiefer gehen als jedes Sachbuch, eben weil sie emotional sind.
Ja, natürlich. Ja, ja.
Weil sie die Konflikte in eine Handlung übersetzen. Das kann eben ein Sachbuch nicht.
Zahlen sind ja das Emotionsloseste, was man sich so ungefähr vorstellen kann.
Ja.
Und jetzt kommen die Emotionen auch noch durch die Gedichte.
Ja, die Gedichte, die beschäftigen sich nicht nur mit der Corona-Krise. Es gibt mehrere Kapitel. Und Corona ist eines davon. Es geht aber auch um Krieg, um Politik, um Gesellschaft, Journalismus, Sprache.
Ja, das hat mir auch am besten gefallen, das Kapitel mit der Sprache, was dich wahrscheinlich jetzt nicht wundert.
Ja.
Und ich habe es schon mal sehr gut gefunden, dass du überhaupt mehrere Kapitel hast. Denn ein monothematisches Gedicht wird leicht abgetan. Ach ja, Corona, ach nee, das will ich jetzt nicht. Und es ist auch bei kleinen Formen so, dass man die Verschmelzung von mehreren Aspekten erwartet.
Ja, und weil wir beim Thema Emotionen waren, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, eigentlich sind die Gedichte nicht wirklich emotional, vielleicht im Corona-Kapitel schon, weil sie auch während der Corona-Zeit entstanden sind. Aber die anderen sind eher nüchterner, lakonischer, die arbeiten mehr mit Sarkasmus und Ironie
ja.
und sind auf Pointen bedacht, um den Horror sozusagen zu verarbeiten.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Die schalten sozusagen extra einen Gang zurück oder schalten einen ganz anderen Gang, um dadurch eine Distanz reinzubringen.
Richtig.
Mir kam es ein bisschen so vor, als wären es Texte zu Liedern, die wir nicht zu hören kriegen. Die haben die Anmutung, als wären es Liedertexte. Man hat das Gefühl, ja, so sind Liedermachertexte in der Art. Aber bei denen kommt ja die Emotion durch die Musik.
Mhm.
Ich will zum Schluss auf eine Geschichte zu sprechen kommen aus deinem Buch Corona Schicksale, die auch die letzte Geschichte ist, wo es auch um Musik geht. Das ist die Geschichte von einer Cello-Spielerin. Willst du mal kurz erzählen?
Ja, es geht um eine Musikerin, die in einem Ensemble spielt und kurz vor dem Auftritt erfährt sie, dass sie als Ungeimpfte eine Maske tragen muss auf der Bühne.
Ja.
Was ja schon skurril genug ist.
Aber solche Skurrilitäten gab es wirklich?
Ja, ich weiß. Ja. Es gab sie tatsächlich.
Mhm.
Ich habe es durch eine Dokumentation erfahren. Einer Musikerin ist tatsächlich passiert.
Mhm.
Und das ist ja eine öffentliche Stigmatisierung. Man stellt jemanden zur Schau und zeigt, da ist eine, die sich hat nicht impfen lassen.
Mhm.
Und sie versucht es natürlich zu vermeiden, spricht mit dem Intendanten, aber alles hilft nicht.
Ja.
Und am Ende ist sie auf der Bühne und kann auch nicht spielen, weil sie das Gefühl hat, die Augen kleben auf ihr.
Ja, und du hast es wieder mal gemacht. Du hast wieder diese Dialogszenen, da kommen dann auch noch Dritte rein, die auch noch dazukommen und so, in einer quälenden Ausführlichkeit erzählt, wo man sich dann als Leser manchmal fragt, meine Güte, war es wirklich so? Und wenig später beantwortet man sich die Frage und sagt, ja, ich glaube, es war wirklich so. Obwohl das so wirkt, als wäre das jetzt alles so direkt wieder ausgesprochen. Da kommt wieder so ein bisschen mein kritischer Ton durch. Ich sage, das ist mir jetzt zu direkt. Auf der anderen Seite hat aber diese Geschichte eine besondere literarische Qualität, nämlich dadurch, dass sie eine Stimmung erzeugt. Und wo wir gerade von Stimmung reden, so ein Cello muss ja gestimmt werden. Und es fängt schon an in der Geschichte, dass eine Unstimmung beobachtet wird, dass es irgendwie nicht stimmig ist. Wenn man ein bisschen mit den Ohren liest, hat man das Gefühl, hier sind nicht so richtig gestimmte Instrumente im Spiel. Und das ist so der Gesamteindruck, den die Geschichte von vornherein macht. Und zum Schluss, wenn sie dann die Arme, alle Blicke auf sie gerichtet, ihren Einsatz spielen muss, dann verpatzt sie den. Und sie spielt im Grunde falsch. Also sie versucht das irgendwie noch richtig hinzukriegen, aber sie bringt einen Missklang in die Aufführung rein. Die bringt einen Misston in die ganze Aufführung. Und das ist genau der passende Ausdruck. Das ist die passende Zusammenfassung für diese Situation, die wir im Augenblick haben. The show goes on, wir spielen weiter, aber da ist ein Misston in dem Konzert. Da ist ein falscher Ton, der seine Gründe hat. Und trotzdem wird das Konzert durchgezogen. So kommt mir das vor. Und das ist eine schöne Schlussgeschichte. Die ist dir wirklich gut gelungen.
Ja, vielen Dank. Ist auch eine sehr schöne Interpretation.
Oh, ich bin nicht der Erste, oder?
Doch, du bist der Erste, der sie so interpretiert. Und ich finde sie auch wirklich sehr interessant, diese Interpretation. Aber ich weiß nicht, ist es dir wirklich so ergangen, dass die ganze Geschichte so unstimmig war?
Es kommt zu Anfang drin vor, dass sie das Instrument stimmen. Und dann höre ich im Geiste schon falsche Töne.
Ja, darauf läuft es hinaus, genau.
Ja.
Dass es die letzte Geschichte ist, ich habe sie chronologisch gegliedert, die Geschichten.
Mhm.
Es beginnt mit einer Geschichte, die im Supermarkt spielt, als die ganze Corona-Thematik noch unübersichtlich ist. Keiner weiß so richtig, worum es geht. Das war die Anfangszeit.
Das ist auch das Besondere an dem Text. Da werden auch die Namen direkt genannt. Da fällt der Name Wodak.
Genau, weil er auch am Anfang sehr einflussreich war mit seinen Videos.
Mhm.
Und einige sich darüber informiert haben. Das war wirklich die Anfangszeit, als das Wissen noch nicht verbreitet war, als noch keiner wirklich wusste, worum es ging. Später geht es um andere Geschichten und andere Probleme. Also beispielsweise um eine Frau, die im Zug ohne Maske fährt und auf ihr Attest angesprochen wird, das nicht anerkannt wird, ihr Befreiungsattest.
Ja.
Das ist natürlich etwas später passiert.
Ja, und es ist auch wirklich passiert. Da wurden wirklich Leute aus dem Zug rausgesetzt. Das ist unglaublich.
Ja, richtig, genau. Deswegen weiß ich das ja. Bei einer Lesung war ein Arzt dabei, der verurteilt wurde wegen solcher Atteste, die er ausgestellt hatte.
Mhm.
Sie wurden als falsch bewertet, als falscher Attest, und er hat eine hohe Geldstrafe bekommen. Also so ein Arzt, der betroffen war, der saß auch im Publikum bei einer Lesung, hat sich in der Geschichte erkannt. Diese Geschichten gab es zuhauf. Das war eine Station.
Auch in den Altersheimen diese schreckliche Geschichte, wo die Frau ihre Enkelkinder und Kinder nicht sehen kann.
Genau, das fällt ja im Prinzip auch in die Anfangszeit, oder sagen wir mal in die ersten 6 Monate. Und dann kam ja noch die Impfung. Die Impfung kam ja erst nach einem Jahr ungefähr. Insofern habe ich diese Geschichten, die sich mit der Impfung beschäftigen, auch später eingeführt.
Siehst du, und das habe ich nicht gemerkt. Gut, dass du mir das jetzt sagst. Du hast also nicht bloß einzelne Schlaglichter geworfen, die so willkürlich wie so Mosaiksteine so da einfach dahin geworfen sind, sondern man kann sie auch in die richtige Reihenfolge bringen oder sie sind schon in einer Reihenfolge. Und wenn man diese Reihenfolge erkennt, dann ergibt sich schon ein Gesamtbild, das größer ist als das Bild auf dem einzelnen Mosaiksteinchen.
Richtig.
Du hast also doch einen Roman geschrieben.
Genau, vielleicht doch einen Roman geschrieben. Die Corona-Krise im Schnelldurchlauf, genau.
Die Corona-Krise im Schnelldurchlauf. Ja, und vor allen Dingen im Schnelldurchlauf von jemandem, der sich Mühe gegeben hat, sie so zu schreiben, dass die Leute nicht verschreckt werden durch Horror, der aber auch den Horror nicht auslässt. Also du bist keiner, der etwas verharmlost in der Geschichte. Aber man kann dir vertrauen, weil du einen literarischen Anspruch hast. Ich glaube, das ist wirklich dieser literarische Anspruch ist und der literarische Hintergrund, der die Glaubwürdigkeit abgibt, die man für so eine Geschichte braucht. Also, ich finde es gut. Lieber Eugen Zentner, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Hat mir gut gefallen. Also ich mache sowieso gerne, über Literatur zu plaudern, aber in deinem Fall nun besonders.
Vielen Dank, Bernhard. Ich mag es auch, über Literatur zu reden. Und man findet auch selten Leute, die noch darüber reden wollen.
Aha, gut. Machen wir weiter.
Ja, gerne.
Schönen Dank. Das war die Sendung Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Eine Sendung in dieser Art gibt es auf Konterfunk an jedem Sonntag neu um 15, 20 und um 23 Uhr und obendrein als Podcast, den Sie jederzeit nachhören können. Das empfiehlt sich in diesem Fall besonders, denn es geht um Kunst, die bekanntlich langlebig ist im Unterschied zum Leben selber, das vergleichsweise kurz ist. Das war auch die Frage, die bei diesem Gespräch mit Dr. Eugen Zentner im Hintergrund lauerte. Soll Kunst direkt aus dem Leben gegriffen sein oder sich der Überzeitlichkeit anvertrauen? Marcel Reich-Ranitzky hatte gesagt, wer in diesem Land ein Schriftsteller sein will, doch nicht schreiben kann, der wendet sich geradezu automatisch der Gesellschaftskritik zu. Doch das war lange vor Corona und bezog sich auf Autoren, die sich dem Kampf gegen rechts angedient hatten. Dennoch, der mögliche Vorwurf steht im Raum. Wenn es allzu zeitnah ist, fehlt es an ästhetischem Mehrwert. Aber muss das so sein? Eugen Zentner liefert Gegenbeispiele. Einerseits mit seinen eigenen Kurzgeschichten, Corona-Schicksale und seinen Gedichten »Die Welt steht Kopf«, andererseits mit seinem Buch »Kunst und Kultur gegen den Strom«, in dem er Kollegen vorstellt, die sich den Herausforderungen stellen, die das hier und heute mit sich bringen und nicht einen vorgetäuschten Kunstanspruch als Ausrede nutzen. Das Kontrafunk-Archiv mit Sendungen zum Nachhören ist seit seinem Start vor über 3 Jahren enorm angewachsen. Da können Sie Beiträge von Eugen Zentner nachhören und auch von den Kollegen, die er in Kunst und Kultur gegen den Strom besprochen hat. Manch einer könnte Ihnen aus meiner Sendung Unter Freunden bekannt vorkommen. Ja, die Sendereihe ist geradezu zu einem Tummelplatz der kritischen Künstler geworden, die sich in der Corona-Zeit keinen Maulkorb umbinden ließen. Also hören Sie rein bei Jens Fischer, Rodrian Lühl, Lutz Graf Ulbrich, Marco Riemer, Jan Song King, Esteban Cortes, Captain Future, Stefan Krähe, Raymond Unger, Mario Niesband, Felix aus Trier, Ulrich Kutschera, Milos Matuszek, Carsten Treuke. Ein besonderes Experiment mit der Kunst der minimalistischen Instrumentalmusik hat uns Jürgen Reimann mit seiner Komposition mRNA vorgestellt, bei der nur mit Tönen eine Entwicklung nachgezeichnet wird, wie ein gesunder Organismus durch Spike-Proteine aufgemischt wird und daran zugrunde geht. Das hören wir zum Ausklang. Ich hoffe, liebe Hörer, dass wir alle noch so lange leben werden, dass wir den Spruch Ars longa vita brevis bei lebendigem Leib überprüfen können und dann schon merken, welche Kunstwerke unsere Zeit angemessen abgebildet haben und uns geholfen haben, die Dramen dieser Zeit besser zu verstehen und zu überstehen. Damit verabschiede ich mich herzlich, Ihr Bernhard Lassahn.